Willkommen zur Anime Summer Season 2026, gesponsert bei Big Tobacco, weil sich Japan gedacht hat, hey, die Welt schaut gerade überall zu, es raucht, Wälder brennen ab, da müssen wir auch ein paar Sachen verbrennen. Insgesamt würde ich aber sagen, wir haben ein paar gute Titel, Lukas, würdest du so zustimmen?
Ja, könnte weit mehr geraucht werden, um ehrlich zu sein.
Ja, das wird sich auf jeden Fall durch ein Leitmotiv heute ein bisschen durchziehen, weil tatsächlich haben wir doch ein paar der Titel, in der geraucht wird heute. Den, der auch das im Titel hat, mindestens einen. Den zweiten Titel haben wir heute nicht dabei. Aber es ist schon auffällig und immer lustig, wenn auf einmal wirklich eine krasse Rauchszene in dieser Season aufkommt. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, vielleicht Titel zu wählen diese Season, nicht unbedingt für die Besprechung, weil, das kann man schon sagen, gerade zu den letzten zweiten krassen Season ist diesmal sehr breit gefächert. Also ich habe viel einfach mal zum Testen auch mal ausprobiert, viel angesehen.
Ich habe das Gefühl, das hast du letzte Season auch gesagt.
Nee, also das ist schon, da gab es letzte Season für mich eher noch Top-Titel, aber zumindest habe ich ein bisschen Spaß. Ich habe so zwei, drei Titel, wo ich mich richtig immer drauf freue, die Woche. Aber ja, so wie die letzten zwei Seasons, wo ich halt wirklich auch zwei oder drei Titel hatte, wo ich dachte, ey, das ist ja das geilste ever, ist leider nicht so. Also, muss man mal schauen, wenn ReZero zurückkommt. Aber nee, es sind auf jeden Fall heute schon ein paar gute Titel dabei, da könnt ihr euch drauf freuen. Und wir haben uns auch drauf gefreut, die endlich mal zu besprechen. Weil wir sind ja auch wieder ein bisschen später dran als sonst. Aber immer noch okay im Rahmen, also es ist noch nicht vorbei, die Season.
Soweit war es ja zum Glück auch noch nie.
Richtig.
Ich glaube, das liegt diesmal auch eher daran, dass wir mit der Besprechung von der letzten Season so weit hinterher waren.
Also nicht letzte Season, waren wir auch nicht so krass weit hinterher. Das ging eigentlich auch noch. Da war auch eher vielleicht die Veröffentlichung dann nochmal verschoben.
Ich meine mit dem Abschlussgespräch.
Ja, genau.
Das kann man jetzt auch. Naja, egal. Lass uns reinspringen.
Ja, mein für mich Titel.
Wollte nicht derailen.
Ja.
Wenn ich deinen Titel hier ein bisschen treade, ich wollte nicht ablenken, nein, auf gar keinen Fall.
Mushoku Tensei Season 3 ist da. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil erstmal mitbekommen und dann auch die ersten zu erfolgen. Eris ist wieder da und holy fuck, hab ich Bock drauf. Das ist ja, was ich glaube ich in den ersten zwei Staffeln für mich so durchgezogen hat, wo ich gesagt habe, hey, hätte ich nicht gedacht, irgendwie die gewaltige Tsundere wird mein Best Girl. Als sie dann weg war, habe ich die ganze Zeit einfach nur gedacht, ey, es wird so geil werden, wenn sie wieder da ist. Es wird einfach so mega gut werden, wenn sie wieder da ist. Und wir haben sie jetzt getrennt von der Gruppe natürlich, was sie währenddessen, während sie von Rudius entfernt war, gemacht hat in den ersten zwei Episoden. Alle auf einen Schlag, glaube ich, an einem Tag bekommen.
Mushoku Tensei ist auch immer am besten, wenn Rudius gerade nicht da ist. Das heißt, die ersten beiden Folgen waren durchaus sehr gut.
Oh, das war so geil. Also einfach nur, als die Übungskämpfe kommen, sie erstmal reinschlägt, aber dann speziell die Szene, als sie einfach Nina am Boden richtig hart fertig macht. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte die auch sofort geschrieben. Oh, Eris ist zurück. Hab es fucking geliebt. Also wirklich absolut großartig. Animation ist auch super, gerade Kampfanimation. Ich muss jetzt auch einfach sagen, Magie schön und gut, aber Schwertkampf ist halt schon geiler. Also das hat auf jeden Fall auch noch mal mehr Bock gemacht in den ersten zwei Folgen. Aber auch einfach Eris dann, nachdem auch dieser kleine Timeskip dann dabei war, wo sie dann auch von Nina kurz konfrontiert wird mit, hier, du kriegst niemals einen Typ ab, du ewige Jungfrau. Und dann so, ha, ich bin keine Jungfrau mehr und so weiter. Liebe es. Und dass sie natürlich dann jetzt auch Freunde gefunden hat. Also die ersten zwei Folgen waren absolut großartig. Also da war ich absolut hyped drauf und freue mich jetzt dann weiterhin, weil ich denke ja, dass dann irgendwann in dieser Staffel, wahrscheinlich zum Ende hin oder sowas, dann jetzt die Begegnung mit Eris kommen wird. Weil zumindest jetzt auch ihr Design und was sie alles gelernt hat und einbringen kann, habe ich so fucking Bock drauf. Also wirklich, Eris, Best Girl, das wird mega gut in der Konstellation, was auf sie zukommt. Und die ersten zwei Episoden waren super. Und dann kommen wir zum Familien-Slice of Life. Und da will ich jetzt auch so ein bisschen, weil wir nicht dazu gekommen sind, bei der vorigen Staffel das Ende zu bereden, weil du schaust es ja auf Deutsch und eigentlich hatten wir noch mal vor, das irgendwie zu bereden, aber das können wir, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mit reinnehmen, weil es ja ähnlich ist, was am Schluss so passiert ist und wie jetzt die Familienkonstellation ist.
Ich glaube, wir haben aber tatsächlich kurz irgendwo zwischendrin drüber geredet, oder?
Ich glaube, das war nur
Bin der
privat,
Meinung.
nämlich, weil wir hatten auch die ganze Zeit das draufstehen. Ich glaube, die Karte habe ich jetzt irgendwann mal vor einer Woche oder 2 Wochen dann gelöscht, als ich wusste, okay, das würde sich jetzt anbieten, dieses Mal nochmal drüber zu reden. Sonst ist ja auch nicht krass viel. Also, es wird sich natürlich jetzt auch in die neue Staffel, in die Besprechung so ein bisschen gut mit einfinden. Denn was ja am Schluss der zweiten Staffel passiert ist, wir haben Zenit wieder, aber nicht so, wie wir sie wollten. Paul ist gestorben und Rudeus hat seine zweite Frau. Und als es so ein bisschen klarer wurde, wie hast du das wahrgenommen, als dann einmal zum Beispiel der Spruch kam mit, dass man das als Paul irgendwie mit dem Dual-Wielding, also mit irgendwie, dass man zwei Waffen haben kann oder wie auch immer, hattest du dir da schon vorgestellt, dass sie es durchziehen, dass sie jetzt wirklich dann einen echten Harem haben wird?
Ja, ich traue Mushoku Tensei, was das angeht, eigentlich so gut wie alles zu. Gut finde ich es jetzt nicht unbedingt, ja, und ich weiß, dann kommen wieder viele Leute, ja, aber historisch war das doch. Nein, also, das ist kompletter Bullshit. Im Mittelalter hattest du auch nicht mehrere Frauen, aber du kannst natürlich sagen, okay, in dieser Fantasy-Welt ist das gang und gäbe, genauso wie du damit auch diese ganzen Sklaverei-Argumente machen kannst, ist voll in Ordnung. Nur ich feiere es halt nicht unbedingt so, weil ich habe gerade das Gefühl, also mit Sylphie, so die, da sehe ich die Romans, da, die haben History, die haben Chemie und so weiter, aber mit, oh, wie heißt sie nochmal?
Roxy oder
Mit
Roxy.
Roxy sehe ich das nicht so ganz, vor allem weil die ja auch eigentlich eine ganz andere Dynamik haben mit diesem Meister und Schüler und jetzt. Ist das, dass sie auch an der Schule jetzt eine Lehrerin ist und Rudius immer noch so, finde ich, das tut's nicht für mich. Das ist, mag ich nicht so, entscheue ich einfach nicht so.
Ich kann dir zumindest zustimmen, so ein bisschen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Darum habe ich auch noch mal so ein bisschen dann nach der zweiten Staffel nachgeforscht gehabt. Okay, hier gibt's den. Also, dass dann die Entwicklung Roxy und er so am Schluss ist ein bisschen rushed einfach. Das ist natürlich dann in Light Novel ein bisschen ausführlicher gewesen, dass es dann über mehrere Tage ging und so weiter. Weil es wirkt halt so, okay, er ist ja irgendwie so eine Woche Depri. Und dann denkt sie sich, okay, jetzt muss ich mit ihm schlafen, weil sonst rafft er sich nicht mehr auf. Und es war auf jeden Fall alles ein bisschen abgekürzt, dass es halt in die Folgenzahl passt. Aber ist natürlich schlecht für den Anime, weil es sich dann doch ein bisschen schlechter anfühlt, als es dann wahrscheinlich gewesen wäre. Ich fand.
Ja, aber ich finde auch insgesamt, naja, es ist jetzt nicht so wichtig. Ich finde, man hätte das, die Polygamie mit einem stärkeren zweiten Couple einführen können. Also man muss ja nicht Roxy jetzt forcen, sondern kann es ja später machen. Weil natürlich, wenn Eris zurückkommt, da ist eine sehr viel stärkere Bindung. Und da würde ich es dann eher sehen, dass man wirklich so ein Mini-Arc hat, wie lösen wir das, wie lösen wir das. Und ja, eigentlich sind wir alle fein mit Polygamie. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist einfach falscher Zeitpunkt und falsches Couple, um das einzuführen. Obwohl ich den Plotpunkt generell nicht so mag, finde ich die Kritik fair zu sagen, das hätte man besser machen können.
Ja, ich fand zumindest dann die letzte Folge der Fallout, wo dann auch die Konfrontation ist, einmal, dass überhaupt Norn und Aisha halt von Pauls Tod erfahren, fand ich stark. Da muss ich auch noch mal wirklich Norns Voice-Actorin loben, also was sie zumindest im Japanischen einfach da geleistet hat, absolut großartig. Aber dann auch die Wut so ein bisschen, auf natürlich dann Rudi, der so seine zweite Frau so ein bisschen zurückbringt.
Ja, das kommt nämlich noch ein bisschen dazu. Es ist auch der dümmste Zeitpunkt so.
Ja, richtig.
Übrigens, unser Vater ist gestorben. Das ist übrigens meine neue Frau. What?
Ja, darum, das fand ich eigentlich
Nevermind, das
ganz
ist.
gut, dass es ja auch ein bisschen aufgeregt wurde. Also, so wie wir halt Sylphie kennengelernt haben, ergibt es schon ein bisschen Sinn. Ich war dann eher so ein bisschen drauf, also ich habe nicht in dem Moment gedacht, oh geil, so wie es gerade ist, finde ich super, sondern das, was jetzt in der dritten Staffel gemacht wird, die Dynamik, wie das halt einigermaßen ernst genommen wird, wie man halt dann so, okay, die zwei, also ich bin jetzt als Mann das Verbindungsglied, aber die zwei untereinander müssen sich jetzt auch erstmal so auch wirklich erstmal kennenlernen und wie das dann funktioniert, fand ich dann ein bisschen interessanter. Aber da kommt nämlich das, was du gerade auch gesagt hast, für mich, darum, ich freue mich halt so auf Eris, weil sowohl Silphie als auch Roxy bin ich nicht der größte Fan von. Die sind für mich alle beide so ein bisschen Fußabtreter. Also,
die lassen es halt einfach mit sich machen. Und du meinst, ja, wenn Eris kommt, knallt es nochmal.
Ja, richtig. Da ist dann auch nochmal vielleicht, dass dann Silphie ein bisschen herausgefordert wird, dass sie nicht sofort sagt, okay, du bist jetzt das Mädchen, was auch irgendwie für Rudius da war, sondern eher so, du hast ihn allein gelassen und so weiter. Das heißt, das könnte halt interessanter werden, auch für die beiden Charaktere ein bisschen besser. Weil so ist halt einfach die zurückhaltende Roxy und auch Silphie, die halt viel durchgehen lässt. Und ist zwar jetzt ganz nett fürs erste Kennenlernen, wo man dann so eine erste Dynamik, wo die dann so ein bisschen schon Erfahrungen sammeln für halt dann, wenn Eris dazukommen wird. Aber ja, so ein bisschen die beiden Charaktere waren jetzt auch nicht meine Lieblingscharaktere im Ganzen. Da habe ich sogar lieber die Bogenschützin in der zweiten Staffel gemocht, als jetzt die beiden. Aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Die werden sogar beide als Main-Character auf Malda geschrieben. Ich weiß nicht, die werden ja wahrscheinlich dann auch in der Main-Party jetzt immer dabei sein oder so. Mal gucken. Genau, aber neue Staffel, Family Slice of Life, fand ich eigentlich ganz schön. Also die Dynamik, wo sie sich halt alle ein bisschen annähern müssen, dass es halt Roxy irgendwie so dabei ist und beide teilen sich Rudius, aber auch dann wird es Norn und speziell Aisha, weil Aisha natürlich Best Girl ist, so alles mit auch den beiden Eltern teilen, den beiden Müttern und so weiter, wie das alles so funktioniert, klappt alles gerade, heile Welt ist, aber auch Rudius natürlich versucht, es heil, also für die Zukunft zu lassen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn man jetzt so sagen muss, wirkt halt ein bisschen langsam. Weil du hast halt die ganze Zeit so im Hinterkopf, okay, da wird jetzt irgendwas ja passieren. Aber ich fand das eigentlich recht schön. War natürlich wieder der Rudius-ähnliche Humor mit Altar, natürlich den bisschen sexuellen Sachen und so weiter. Aber so fand ich es eigentlich ganz nett, so als Abwechslung.
Immer wenn er diesen höchsten Altar rausholt, denke ich mir, fuck, das war ja auch noch. Wieso?
Worauf ich richtig Bock habe, wenn Eris dazu kommt, weil wir wissen ja schon, dass Norn Schwert kämpfen lernt, dass einfach Eris doch bestimmt ihre Lehrerin werden wird, oder?
Ich glaube, dafür ist Eris komplett ungeeignet.
Genau deswegen, ich liebe es jetzt schon. Oh, ich freue mich da schon so drauf. Wirklich das Einzige, was ich bei dieser Dynamik so drauf freue, ich will einfach, dass Eris reinkommt, wie halt so Elefant im Porzellanladen und alles einfach kaputt macht. Das wird so geil. Ja, ein Aspekt, wo man sofort Angst bekommen hat. Nanahoshi, wieso hustest du? Nein, nicht husten. Nein, das ist nicht gut. Zumindest auf dem Visual sieht man sie ja auch, das heißt, es wird irgendwie um sie gehen, mal gucken. Und zumindest auch die Hochzeit war auch ganz nett. Aber ich glaube, das, was jetzt so die Season ausmachen wird, wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Episoden so kommen. Das heißt, da haben wir jetzt leider noch nicht die Infos. Für mich aber Fantasy-Titel, habe ich Bock drauf, gefällt mir weiterhin gut, die Dynamik der Charaktere auch. Und ich hatte halt in den ersten zwei Episoden Eris. Was will ich mehr?
Ja, wie gesagt, ich habe, glaube ich, die ersten vier Folgen jetzt als Sub geguckt und warte jetzt wieder auf den Dub.
Okay.
Weil ich halte es einfach nicht aus. Ich kann einfach nicht.
Ja. Was sagst du denn zum nächsten Titel im Dub? Hast du da mal reingehört?
Für The Ghost in the Shell.
Korrekt.
Ja, also das ist natürlich mein für mich Titel und ich muss sagen, Ghost in the Shell Dub ist sowieso gut. Also man hat da ja, also bei den Sachen, die ich gesehen habe, man hat da ja tatsächlich für den ursprünglichen Film gute Voice Actor rangeholt mit guter Regie und so weiter. Das hat sich dann durch Standalone Complex und den dazugehörigen Film durchgezogen. Da gab es, glaube ich, immer noch die gleiche Besetzung. Und ich glaube aber jetzt für The Ghost in the Shell hat man viel ausgetauscht. Ich glaube, Batu ist auf jeden Fall noch gleich, aber Kusanagi ist auf jeden Fall anders. Aber es trifft eigentlich auch den Stil der Serie so ein bisschen. Weil natürlich so Ghost in the Shell ist ein bisschen Reimagining von Ghost in the Shell. Wir haben natürlich diesen Plot vom Puppenspieler, der teilweise mit ziemlich ähnlichen Szenen ja, läuft, aber wir haben auch noch weitere Fälle, die auftauchen. Wir kriegen ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte. Wir kriegen eine Major Kusanagi, die deutlich aufgekratzter ist, deutlich offener, deutlich energiereicher als die eher mysteriöse Figur, die wir natürlich während den anderen Iterationen gesehen haben. Batu ist immer noch Batu. Togusa ist natürlich immer noch der junge Oldschool-Typ. Und die Tachikoma heißen jetzt Fujikoma. Sonst, ja. Ich mag es sehr gern. Ich bin sowieso auch Freund von Ghost in the Shell. Und es gibt ja dann doch recht viel Mist, der in letzter Zeit veröffentlicht wurde dazu. Aber jetzt einfach in einer richtig wieder ordentlichen Cyberpunk-Welt zu landen. Sainsaru macht auch einen großartigen Job, das auf den Bildschirm zu bringen. Was mir ein bisschen fehlt, im Ghost in the Shell-Film gibt es recht lange Sequenzen teilweise, wo einfach nur die Atmosphäre eingefangen wird von dieser Welt, wo du siehst, wie Leute im Regen unterwegs sind oder so. Und Ghost in the Shell, der Film, hat sich dafür sehr viel Zeit genommen, obwohl er auch, ich glaube, eine 86 Minuten Laufzeit hat oder sowas. Hier ist schon für eine eher neue Generation, die Schlagzahl ist ein bisschen höher. Wir kriegen weniger von diesen Establishing Shots und so. Allerdings sind viele davon ins Intro gewandert, habe ich das Gefühl.
Ja, im Opening am Anfang.
Und es funktioniert ganz gut. Also insgesamt, ich freue mich sehr darüber. Und die Änderungen an den Figuren, an der Handlung, schiebe ich einfach mal da drauf, dass man es modernisiert, in Anführungszeichen, für 30 Jahre später, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, der ursprüngliche Film ist aus den 90ern. Und ich habe das Gefühl, dass es der erste Ansatz, Ghost in the Shell zu modernisieren, aus dem letzten Jahrzehnt, der tatsächlich funktioniert. Wo ich mir tatsächlich denke, das macht Spaß zuzuschauen.
Okay, erstmal wegen deutschen Tab habe ich auch deswegen gefragt, weil erster großer Kritikpunkt, leider ist jetzt Amazon Prime damit wieder eingestiegen, dass sie jetzt auch Anime haben, wo ich wirklich bei jedem Titel diese Season, auch schon letzte Season gemerkt habe, irgendwie Fehler schleichen sich ein in Untertiteln, die sind auch einfach nicht so gut. Und hier speziell richtig großer Kritikpunkt, dass teilweise die Textboxen werden einfach nicht übersetzt. Und so wie ich gehört habe, im englischen Dub werden die Textboxen links unten übersetzt und die sind manchmal relevant für halt Hintergrundinfos, was überhaupt gerade abläuft, was es überhaupt gerade ist.
Julian, ja. Wenn du Dub schaust, werden sie übersetzt.
Das meinte ich ja. Und das fuckt mich ab und das nervt mich auf jeden Fall. Darum, das wollte ich eigentlich, dass du es vielleicht gerade erwähnst, aber genau darum, das wollte ich kurz sagen.
Nee, ich guck auch tatsächlich den Dub.
Ja, genau.
Weil ich hab den Film im Dub gesehen, ich habe Standalone-Komplex im Dub gesehen. Ich finde die gedubbte Version ziemlich gut. Also wie gesagt, ich finde es auch gut, dass man nochmal die Sprecher reaktiviert hat, die ja damals schon die Figuren gesprochen haben. Das macht mir Spaß.
Ja, und ich war gerade eben so, soll ich kurz unterbrechen oder wirkt es so, als ob ich dich auflaufen lasse oder sowas? Weil du ja gerade die ganze Zeit von Reimagining oder Modernisierung und so weiter redest.
Ja.
Es bezieht sich, so wie ich ja gehört habe, also das ist jetzt eine Adaption des originalen Mangas. Also alles, was irgendwie die Figuren sind, wie die Atmosphäre und so weiter ist, ist halt so wie im Original Manga. Und es ist auch die erste wirkliche Manga-Adaption. Und die meisten Leute kennen natürlich, weil es ein fucking Klassiker ist, die 95er Oshimamaru-Adaption, wo er das Ganze ja einfach ernster gemacht hat und komplett die cartoonigeren, humorigen Elemente eigentlich fast alle entfernt hat. Also, das kann man, wenn man sich jetzt so vergleicht, ist es schon so ein bisschen, darum, das hätte mich jetzt halt interessiert, weil du hast mehr Ghost in the Shell geguckt als ich, wie das halt zum Beispiel jetzt in den Standalone-Komplex-Adaption oder halt, ich weiß nicht, ob es eine Adaption oder zumindest Serie, wie auch immer, ob da auch zum Beispiel der Major so ein bisschen mehr humoriger ist oder ob das auch so ernst ist wie im Originalfilm.
Nee, es ist, genau deswegen meine ich ja, dass es auch ziemlich ernst eher. Es gibt so die ein oder andere Szene, wo sie schon mal ihre Kollegen auflaufen lässt oder sowas oder mal einen Witz macht, aber es ist schon eher ernst. Deswegen wundert es mich, dass du gerade sagst, ja, der Manga war ja eher humorig. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten mit Ghost in the Shell verbinden.
Genau, aber so, also wie ich verstanden habe, ist echt fast getreu an den Original-Manga. Es ist cartooniger, also gerade Squash and Stretch wird halt echt viel auch so angewendet für Gesichter, für halt die Charaktere.
Das fühlt sich auch so gut an, das sieht so gut aus. Wie gesagt, Sainsaru hat da sehr gute Arbeit geleistet.
Ja, also gerade die Farben finde ich halt mega. Also von Kusanagi, dieses Hellblau mit auch den Augen und so weiter. Oh, es ist godlike. Aber
generell die Farbstimmung, dass es deutlich saturiert ist, dass es deutlich heller und farbfroher ist, passt auch sehr gut in eine Modernisierung. Wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, der Manga wird schwarz-weiß gewesen sein. Deswegen steht ja auch dieser Modernisierungspunkt trotzdem noch irgendwo. Ich glaube, mit diesem Farbschema hättest du zum Beispiel den ursprünglichen Film oder auch einen Standalone-Komplex nicht machen können, weil die halt eher diese matten Farben dann auch brauchen und dann auch eher dieses, ja, gerade bei den Hintergründen teilweise sogar fotorealistisches, also nicht fotorealistisch im Sinne von, du weißt, was ich meine,
ja,
eher realistische Gegenden haben wir hier ja teilweise auch nicht. Das sieht auch alles im Hintergrund oft cartoonischer aus, als man es jetzt erwarten würde.
Ja, und der zweite Aspekt neben dem Humorigen, was im Früheren vielleicht nicht so arg rauskam, ist, dass es schon ein bisschen einfach horny ist. Und es liegt auch einfach am Mangaka, wenn man auch seine anderen Werke davor, danach so ein bisschen anschaut. Okay, da merkt man es auf jeden Fall auch.
Finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Das gehört auch irgendwo zu Cyberpunk dazu, weil natürlich diese Erkundung von einem teilmechanisierten Körper natürlich auch sowas damit einschließt. Und deswegen, ich finde, das passt auch echt gut.
Ja, also als ich halt gehört habe, dass es jetzt eine getreuere Manga-Adaption ist, hat man auch sofort gemerkt, okay, ich kann mir das auch einfach als Manga so gut vorstellen, wie das halt so aussieht, wenn ich da rumblätter und so weiter. Also mir hat es auch von Anfang an richtig gut gefallen. Erste Episode war noch ein bisschen viel so auf Eimer und von Szene zu Szene, Schnitt zu Schnitt, hat sich dann ein bisschen mehr aufgelöst. Nächste Folgen gerade auch, du hast es schon erwähnt, ich habe nur den ersten Film gesehen, den 95er Film, und da dann der Puppenspieler, ach, das kenne ich doch, warte, hat natürlich gefreut. Die Figur des Vorgesetzten, also ihr Vorgesetzter, innere Sicherheit, das Affengesicht, hätte ich jetzt nicht sagen können, ob der im Original, also im 95er Film, ob der da drin vorkam. Also zumindest nicht so, dass er als wichtige Figur irgendwie in Erinnerung geblieben wäre oder so.
Ich glaube, er kommt vor, aber deutlich weniger als jetzt zum Beispiel in Standalone-Komplex. Da ist er doch, hat er doch eine wichtigere Rolle inne.
Okay. Das heißt, er als Figur kam ja auch neu vor und hat aber auch super reingepasst, finde ich, so die ganze Dynamik.
Mhm.
Und dann, was du ja schon gesagt hast, Science-Saro macht das Ganze, sind auch nur 10 Episoden, aber holy shit, sieht dieser Anime einfach gut aus. Nicht nur vom Artstyle und von den Farben, die halt auch schon super sind, aber da sind auch echt ein paar Animationssequenzen, die halt einfach absolut großartig sind. Für mich das absolute Highlight bei der Marktsequenz mit dem Greifhaken, wo sie dann runterspringt und dann diese blaue Sequenz mit den skizzenhaften Outlines. Absolut, ach, sieht es gut aus. Also wirklich mega toll. Und sonst auch so ein bisschen dadurch, dass vieles ja einfach Roboter, Cyborgs, wie auch immer sind, wie alles Gewicht hat, Laufanimationen, die irgendwie erstmal sich so rauffahren müssen und so weiter. Also mir gefällt es richtig gut, mit halt, dass es jetzt auch ein bisschen cartooniger Squatch und Stretch ist. Also echt auf jeden Fall eins der Highlights. Habe ich jetzt auch Bock, mal wieder mehr Ghost in the Shell zu sehen. Auch zum Beispiel, keine Ahnung, hätte ich auch mal Lust, irgendwie so kurz einen Manga reinzuschauen, auch wenn jetzt, weißt du, getreue Adaption ist, vielleicht sich nicht so krass gelohnt hätte, wie dann jetzt, bevor das rausgekommen wäre. Aber es freut mich einfach, dass man im Jahr 2026 bei so einem alten Franchise sich so denkt, okay, wir haben noch nie den Manga wirklich so adaptiert, lass mal machen. Und dass dann sowas dabei rauskommt, das hat mich echt gefreut. Und als
Aber tatsächlich interessant, dass man sich gedacht hat, wir reimagine den Film so 20 Mal, fliegen damit hauptsächlich auf die Fresse. Lass uns mal den Manga adaptieren. Ach so, ja, doch, das funktioniert ganz gut.
Ja, also es schon zeigt aber auch wieder so ein bisschen, wenn es darum geht, okay, weil oft ja auch Anime-Community so ein bisschen ist, okay, wir wollen halt eine getreue Manga-Adaption. Ist auch cool, aber man merkt auch, okay, die 95er-Adaption, dadurch, dass sie halt in eine andere Richtung gegangen ist, ist sie halt auch legendär geworden. Also, wenn.
Also, ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, getreue Manga-Adaption hin oder her. Manchmal sitzt halt auch einfach jemand da, der sagt, okay, wir müssen das auch auf eine Leinwand bringen und ich habe noch die und die Idee für die Geschichte. Ich glaube, es beschwert sich auch niemand, dass Miyazaki Geschichten umschreibt, um sie zu verfilmen. Es beschweren sich eben nur Leute, wenn es schlechter ist als die Manga-Adaption, als der Manga. Und das hört man dann halt viel eher. Und dann, ja, warum haben die da mehr Fokus da drauf gelegt? Das ist doch voll dumm. Es funktioniert in der Geschichte gar nicht so richtig. Ja, cool. Schön, dass du sowas rausgefunden hast. Der Manga ist halt dann an der Stelle besser. Aber das heißt ja nicht, dass Adaptionen, die von der Vorlage abweichen, immer schlechter sind.
Ist richtig.
Wenn du dich immer fest an die Vorlage hältst, wird es halt auch manchmal einfach scheiße.
Ja, aber hier zum Glück bei The Ghost in the Shell nicht. Das ist geil.
Ja.
Und ich habe das auch als ehrenvolle Erwähnung des Jury-Dienstags, weil am Dienstag sind irgendwie die Jury-Titel und zumindest Kusanagi hat ja auch mal ihren lesbischen Cybersex-Dreier gehabt und darum darf sie auch mit auf die Liste.
Naja, fast gehabt.
Ja, also es hat schon ein bisschen angefangen.
Arbeit hat gerufen, Julian. Wichtig.
Gut. Wollen wir zu unseren Empfehlungen gehen?
Zu unseren Empfehlungen.
Die für dich Titel.
Ja, mach.
Und zwar für dich, Lukas, hab ich Goodbye Lara. Denn wie vielleicht langjährige, ja, kann man sogar sagen, jährige Zuhörer wissen, du hast eine ganz besondere Beziehung zur kleinen Meerjungfrau.
Nee, ich verstehe einfach nur nicht, warum man das immer wieder und wieder und wieder und wieder adaptiert.
Ja, denn Goodbye Lara ist eine, sage ich mal, bisschen modernere, zumindest die erste Episode ist eine kleine Meerjungfrau Adaption. Das ist das...
Ich muss auch sagen, die fand ich sogar ziemlich gut, die erste Episode.
Mhm. Und danach nicht mehr, oder was? Weil du schon so sagst.
Ja, also man muss natürlich dazu sagen, es sieht halt sehr gut aus. Es ist halt Kinemasitrus, ich glaube, 15 Jahre Anniversary-Projekt. Deswegen wollen die jetzt auch nochmal richtig raushauen. Ich finde der Stil, wie das optisch aussieht, sehr cool, weil das ist halt eher auf ältere Anime dann angelehnt. Aber ich habe nicht schon wieder Bock, so eine literally Fish-Out-of-Water-Story mir anzugucken. Und ich habe bei der zweiten Folge dann irgendwann in der Hälfte so geistig abgeschaltet und am Ende dann gedacht, so, ja, cool, das ist auf jeden Fall was Julian gefallen wird, aber brauche ich jetzt nicht.
Okay, du hast ja schon erwähnt, also Kinema Citrus, 15-jähriges Projekt. Wir hatten ja, war das letztes oder vorletztes Jahr mit Metallic Rouge, 25-jähriges Bones-Jubiläum.
Erinnere mich nicht.
Und da kann ich zumindest sagen, okay, das Kinema Citrus-Projekt Goodbye Lara ist auf jeden Fall schon mal besser.
Das stimmt leider.
Und
obwohl, nee, Metallic Rouge war am Anfang auch gut. Im Moment wissen wir noch nicht, ob es besser wird.
Ja, ich weiß nicht. Also selbst am Anfang war ich so ein bisschen so, da war nur kurz der Insert-Song ist ganz geil gewesen bei Metallic Rouge, aber da war ich auch schon nicht so ganz hundertprozentig dabei. Also, du hattest ja erwähnt, als zumindest die erste Episode wird kurz die Hans-Christian Andersen-Geschichte Kleine Meerjungfrau abgehandelt. Mit so einem kleinen Ding, okay, Lara ist die Lichtprinzessin, das war, glaube ich, nicht im Original. Aber hier ist auch dann, dass irgendwie Lara, unsere Hauptfigur, als kleine Meerjungfrau Prinzen begegnet, bekommt von der bösen, gut aussehenden Ursula den Magietrank, dass sie Mensch wird, aber nicht sprechen kann. Am Schluss wird sie vom Prinzen zurückgewiesen und löst sich einen Schaum auf. Und das ist alles in der ersten Episode, dass es schnell abgehandelt wird. Und danach spielt es 200 Jahre später, weil dadurch, dass sie irgendwie gestorben ist, in Anführungsstrichen, oder zumindest zu Schaum wurde, hat ihr Meerjungfrau-Königreich und ihre Familie das Licht verloren, weshalb die irgendwie woanders flüchten mussten oder so. Und wir erfahren dann, okay, sie wurden halt von der Hexe geleitet irgendwie nach Japan, in so eine Küstenstadt. Und sie muss jetzt, das ist ihre Aufgabe, die wahre Liebe finden, um das Licht wieder zurückzuhalten und dann hoffentlich irgendwie alle wieder zu beleben oder wie auch immer. Und sie begegnet am Ende der ersten Episode durch einen Faustschlag Otsumari, wo sie dann auch mit ihr ein bisschen einzieht, das Mädchen. Sie ist boxbegeistert, hat ihre Mutter verloren und sie sind Christen vielleicht oder so, haben eine Kirche. Ist noch nicht so hundertprozentig klar.
Es ist eine Kirche in der Nähe, sie müssen Christen sein.
Genau. Also was heißt, ich glaube, sie leitet das sogar, das ist deren Kirche oder so. Weil irgendwie der Bruder war ja auch da und hat irgendwas gesagt, weil egal. Genau. Und hast du schon gesagt, okay, die zweite Folge war dann erstmal okay, weil sie halt der Moderne ist, 200 Jahre danach. Das heißt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es 2026 oder irgendwie 2008 oder wer auch immer war. Aber fand ich zumindest den Humor, fand ich ganz nett. Also zum Beispiel auch, dass dann die Mutter mit dem Kind wegrennt, weil sie denkt, was ist das komische Frau da, die irgendwie mein Kind da anstarrt mit der Meerjungfrau. Für mich hat es dann auf jeden Fall in Episode 3 und 4 besser gewirkt, weil man dann merkt, okay, was wahrscheinlich so das sein wird, wie die Serie aufgebaut sein wird, ist halt,
Das ist
dass
wieder
man.
typisch Julian. Er kommt hier rein und sagt: Lukas, du hast genau zur falschen Episode aufgehört. Schau dir mehr Episoden
Lukas, es
an.
gibt nicht umsonst die Drei-Folgen-Regel, weil gerade in der dritten Folge meistens dann noch mal so ein bisschen klarer wird, was dann so kommt und so weiter. Und du hast auch in der dritten Folge verpasst, wieso Goodbye Lara dann auch zum Boxing-Anime wird. Das ist wahrscheinlich so die beste Boxing-Szene
Hajime no
seit
Lara.
irgendwie bla bla bla, wie heißt noch mal Joe? Megalobox.
Ashita no Joe.
Ja.
Megalobox,
Genau, weil dann gab es dann einen geilen Boxkampf zwischen Mario und ihrer Senpai und so weiter. Ja, nee, aber genau, weil wir kriegen dann so ein bisschen mit, weil es das heißt ja, okay, sie muss ihre wahre Liebe finden und es wird halt auch so gesagt, oder nicht gesagt, sondern so impliziert, dass es ein wahrer Prinz wäre. Und dann kommt schon die Frage, okay, muss das auch wirklich so sein, weil sie ja schon mal vom wahren Prinz zurückgewiesen wurde? Gibt es vielleicht andere Lieben, wie auch immer? Und dann erfahren oder kriegen wir in jeder Episode jetzt so eine bestimmte Art von Liebe mit. Das in Episode 3 ist dann so ein bisschen, als dann Mari sich hier öffnet und sagt Ski, wo dann auch so die Frage kommt, okay, wie das Genre vielleicht ein bisschen Yuri, dass dann Lara merkt, okay, muss kein Prinz sein, sondern eine Frau sein, auch wenn es vielleicht eher freundschaftlich ist. In Episode 4 ist dann Kindheitsfreundin, die sich dann überwindet, dann ihrem Kindheitsfreund die Liebe zu gestehen, was aber nicht klappt. Und dann kann ich auch mir vorstellen, dass dann zum Beispiel familiäre Liebe und so weiter kommt. Also wirklich das, was man im Opening auch sieht an Charakteren und Situationen, die kommen, auch reinkarnierte Prinz wahrscheinlich, dass dann Lara so langsam merkt, okay, vielleicht brauche ich nicht die wahre Liebe von einem Prinzen oder so. Das heißt, so in die Richtung das Ganze kann es halt gehen. Und ein Element, was ganz geil ist. Du kannst dich vielleicht noch in der ersten Episode erinnern, als sie zu Schaum wird, ist da kurz so ein Flash, dass man irgendwas sieht oder so. Und in der Originalgeschichte von Hans-Christian Andersen ist auch, bevor sie zu Schaum wird, dass wenn sie mit einem Dolch die kleine Meerjungfrau den Prinzen ersticht und irgendwie entweder Blut trinkt, Blut nimmt, wie auch immer, sie dann trotzdem noch weiterleben kann oder wieder Meerjungfrau werden kann oder so, was sie nicht macht, weshalb es dann zu Schaum wird. Und es sollte, glaube ich, den Dolch darstellen. Weil als in Episode 3 Mari dann sagt, dass sie sie mag, kommt dann so ganz epische Musik, riesige Wasserfontäne mit Welle kommt da und so weiter. Aus dem See kommt dann so dieser Dolch ganz riesig. Und der schwebt die ganze Zeit jetzt über der Stadt, aber wird anscheinend nur von Lara gesehen, wie halt so ein Damoklesschwert. Und das finde ich schon ganz geil, weil das erinnert so ein bisschen so hier wie bei, was war's, DDDDD, dass halt irgendwas ist halt über der Stadt, wo man nicht weiß, was es genau ist. Und wird wahrscheinlich irgendwie so der Dolch sein, der halt einfach die Welt zerstört oder halt die Stadt oder so. Und das ist auch schon mal so ein Aspekt, der mir ganz gut gefällt. Und auch in Episode 4 am Schluss hat sie kurz ein Gespräch mit ihrer Schwester, die einzige Schwester, die, glaube ich, gerade aufgeweckt wurde oder lebt. Und es war eigentlich auch recht emotional und fand ich auch schon mal ein guter Aspekt, der vielleicht so reinkommen könnte. Genau, darum, also 3 und 4 haben mir auf jeden Fall schon mal besser gefallen. 2 fand ich aber auch gut, hingegen zu dir anscheinend. Und ja, also animationsmäßig, du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen leichter 90er-Stil modernisiert. Sieht halt richtig gut aus. Also sieht halt echt toll aus.
Ja, aber ich gebe dem Ganzen noch eine Episode.
Okay.
Also, wenn du sagst, das ist was für mich, dann gebe ich dem Ganzen noch eine Episode. Wenn du sagst, ich habe das nur in das für dich getan, weil haha, Meerjungfrau, dann sage ich, okay, dann halt nicht. Musst du aber jetzt ehrlich mit mir sein, Julian.
Also, ich kann das manchmal bei dir halt nicht einschätzen mit irgendwie, gerade auch wenn du zum Beispiel den nächsten Titel, auch wenn du für dich gesagt hast, den magst du ja auch, und da hätte ich so gedacht, okay, das mag der Lukas, hätte ich jetzt nicht erwartet. Es ist halt einfach alle Aspekte der Liebe. Lara ist halt so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, Fish Out of Water Charakter, der ist halt so ein bisschen dann auch ein leicht dümmlicher Charakter. muss man halt so mit klarkommen. Das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig. Aber alles drumherum, alle anderen Charaktere haben mir bis jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Und auch so der leichte Humor, dass irgendwie dann so der Bruder so sagt, so hier, sie sucht den bestaussehendsten Schüler auf der Schule. Ihr könnt auch gerne mich nennen. So Kleinigkeiten gefallen mir halt einfach ganz gut. Und ja, ich glaube dann irgendwie gerade Mari so als Kudere, wenn sie dann so über die nächsten Episoden dann so langsam auch sich Lara öffnet, das wird halt auch schon ganz nice. Das wird auch schon ganz süß, glaube ich. Ja, und für mich, also bei mir ist halt einfach, Animation ist dadurch schon gesetzt, weil es halt richtig gut aussieht. Und für eine kleine Meerjungfrau-Adaption ist es, glaube ich, schon einfach eine der besseren. Also da wird auch schon echt ein bisschen was anderes gemacht, wird halt auf einen Aspekt geschaut, wird jetzt auch nicht irgendwie die Disney-Version genommen, sondern halt wirklich, wird ja auch am Schluss im Abspann gesagt, hier mit Hans Christian Andersen, in Gedenken an Hans Christian Andersen, und es sagt halt schon was darüber aus, finde ich, dass dann irgendwie so die Leute auch wirklich die Originalgeschichte referenzieren und da halt dem Ganzen Respekt zollen wollen. Ja.
Ja, okay. Also schaue ich noch eine Episode an.
Kannst du gerne machen.
Gut, mein für dich Titel, hast du ja auch schon gesagt, Smoking Behind the Supermarket with You. Warst du dir nicht sicher, warum mir das gefällt? Da freue ich mich so ein bisschen, okay.
Ja, ich denke so, gut. Lukas, Arbeitsstress, du alles okay? Doch, müssen wir ein bisschen reden oder so?
Du weißt doch, dass, du weißt doch, dass ich basically Sasaki bin und jetzt anfangen muss zu rauchen.
Ja, ich muss halt ehrlich sein. Ich so, okay, weil Rauchen oder halt gut aussehendes, attraktives Anime-Girl, was sich halt für dich interessiert. Das sind so zwei Aspekte. Das ist doch kein Safe-Insert für Lukas.
Moment, warte. Warte, ich dachte, du kriegst das Anime-Girl, wenn du anfängst zu rauchen.
Ja, das meinte ich doch. Hä, das ist doch nicht der Lukas. Darum war ich halt so.
Also im Prinzip, Ich rede mal kurz über den Titel, weil dann können wir, glaube ich, auch aufklären, was daran so gut ist. Smoking Behind the Supermarket with You geht im Prinzip um genau das. Sasaki ist ein Selleryman, der eben arbeitstechnisch ein bisschen im Stress ist, raucht auch und für, ich glaube, der ist Anfang 40 oder sowas. Middle-aged man auf jeden Fall. Genau, er raucht und eine seiner kleinen Freuden im Leben ist Yamada, die im Kombini um die Ecke arbeitet, beziehungsweise ist ja kein Kombini, ist ja ein richtiger Supermarket. Und sie ist immer freundlich, hat ein schönes Lächeln und so weiter und er freut sich immer, bei ihr einzukaufen, wartet deswegen auch immer extra, dass ihre Kasse frei ist, kauft auch wirklich nur bei ihr, wenn sie da ist. Und das ist so ein bisschen ein süßer Crush vielleicht. Irgendwann ruft ihn dann Tamaya hinter den Supermarkt und sagt, hey, du wolltest gerade vor dem Supermarkt eine rauchen, darfst du nicht, aber du kannst hier eine mit mir rauchen. Und er kommt so ein bisschen mit ihr ins Gespräch. Sie ist ein bisschen flirty, ein bisschen teasy unterwegs und zieht ihn so ein bisschen auf. Und das passiert dann in Zukunft regelmäßig. Was Sasaki nicht checkt, ist, dass Yamada und Tamaya dieselbe Person sind, was auch irgendwie ein bisschen süß ist. Und sie zieht ihn halt vollständig damit auf. Genau. Und das ist so ein bisschen die Dynamik. Es ist sehr slice of life-ig. Es hat ein bisschen Humor mit dabei. Es ist aber vor allem einfach so ein Feel-Good-Ding. Außerdem Opening und Ending sind beides Banger. Also, ja. Ich glaube, was war das? Ich glaube, sogar das Opening war schon in meiner Playlist so aus Versehen. Das Ending, ich glaube sogar das Ending auch, bevor ich angefangen habe, das zu schauen. Also da siehst du, trifft halt meinen Geschmack. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. Mag ich sehr.
Ja, es hat eine komische Veröffentlichungspolitik gehabt, denn in der letzten Season hat es schon gestartet mit Mini-Episoden, was einfach geheißen hat, okay, es gab 12 Mini-Episoden und es waren einfach gehälftete der ersten 6 Episoden, die jetzt nochmal laufen. Das heißt,
genau, deswegen muss ich jetzt auch drauf warten, dass es weitergeht.
Ja, ich habe gar nicht erst angefangen, weil ich gedacht habe, ey, was ist das für eine dumme
Veröffentlichungspolitik? Das heißt, du bist jetzt wahrscheinlich bei Episode 4 oder so?
Genau, richtig.
Okay. Dann fehlt dir ja ein bisschen was zu meiner Episode 6 in Anführungszeichen.
Kommt drauf an, ich habe den Manga ja schon vorher gelesen. Also bevor veröffentlicht wurde, also
dann weißt du ja
mit dem ersten Chapter als veröffentlicht war.
Warum muss ich dir das überhaupt empfehlen, Julian?
Ja, frage ich mich halt auch.
Kannst du mir nicht auch mal Dinge empfehlen, die ich super gut finde?
Gerade weil ich auch dachte, wieso empfiehlst du mir was, wo es um Rauchen geht?
Ja, du rauchst ja nicht.
Und absoluter Nichtraucher.
Musst du anfangen.
Das ist auch, was
vielleicht
ich einfach
wir zusammen anfangen, Julian.
Sagen muss, Yamada, also Tamaya, ist ja einfach das tolle Anime-Girl, was halt einfach mega attraktiv ist, weil sie halt diesen coolen Punk-Street-Style hat, aber auch speziell ihre nonchalante Persönlichkeit-Art. Also jetzt hier auch in der Anime-Adaption mit ihrer Seiyu, dieses tiefere, langsamere Tonlage und ein bisschen aufziehen, ist halt einfach super attraktiv. Was aber das komplett zerstört, ist halt einfach, dass sie raucht. Also es ist auch im echten Leben so, boah, nee, das geht gar nicht.
Nee,
das ist auch nicht cute,
Julian,
oder cool. Nee, das ist einfach nur Upturn.
An dem Punkt, wo so ein Anime-Girl auf dich steht und raucht, da musst du halt leider auch anfangen.
Nein, nee, ist dann einfach, tut mir leid. Ja, nee, okay, ich habe gerade was Privates, nee, das kann ich dir nacherzählen. Lustigerweise, erste Episode, dachte ich so ein bisschen, als auch er erst mal zum Supermarkt läuft, was ist das denn für eine Ghibli-S-Musik? Wieso ist auf einmal so, ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll, aber das wirkte so ein bisschen wie halt so in, keine Ahnung, Ponyo oder wo auch immer, wo ich dachte, so magisch, toll, und aber das ist einfach nur die Nacht und fand ich ein bisschen zu gut, diese Musik für den Anime, ja, auf den ersten Blick in Anführungsstrichen.
Die war einfach verwirrt. Ist magisch und toll.
Ja. Dann, was mir eher mäßig nicht so gut gefällt, auch im Manga hat es mir nicht so gut gefallen, was so ähnlich ist wie mein Kritikpunkt letzte Season bei Botan Kamiya, ist, wenn halt neue Nebencharaktere eingeführt werden, müssen die halt alle rauchen. Und das ist halt so ein bisschen Augenroll. Okay, hat halt jeder so sein Rauchding oder sowas, weiß ich nicht. Auch wenn es natürlich ein bisschen realistisch ist, weil die Leute...
Moment, Julian. Da muss ich dich kurz unterbrechen. Die Supermarktmanagerin, die vaped. Die raucht nicht.
Das meine ich ja. Da hat jeder halt sein Rauchgimmick. Das ist dann halt nicht normales Rauchen, sondern das ist dann halt modern vapen. Aber ich habe halt gemeint, ist halt ja auch schon realistisch, weil Raucher sind ja auch irgendwie Standnutzer, die ziehen andere Raucher an, weil wenn sie halt sagen, ey, wer geht einen rauchen, lernen die sich halt so kennen. Also macht das schon irgendwo Sinn. Ja, aber so ist auf jeden Fall cute.
Dieser Geruch, das muss ein gegnerischer Stand sein. Was ist das? Marlboro.
Das ist ein Marlboro-Nutzer. Ach Gott.
Siehst du diese Wolke da oben? Ich glaube, das ist ein gegnerischer Vape-Nutzer.
Aber war halt mega lustig, dass es halt die Season ist, wo das läuft, wo halt zum Beispiel auch Chainsmoker Cat oder so läuft. Wo er halt
Chainsmoker
schon so
Cat ist die absolute Antithese dazu.
Richtig.
Wenn Smoking Behind the Supermarket with You Rauchen sexy macht, macht Chainsmoker Cat Rauchen absolut widerlich.
Was man auch sagen muss, ist sogar hier bei Mal als Theme angegeben, Love Status Quo, also auch im Manga, der ja schon ein bisschen länger läuft, es geht halt eigentlich nicht voran. Und das muss man ja halt mögen, ist halt doof, gerade
ja,
als Erwachsener wird.
Ich find's fein.
Genau. Ja, aber ist so auf jeden Fall ganz cute.
Ich finde die Chemie zwischen beiden auch sehr cool, aber so ein bisschen der Age Difference macht's manchmal ein bisschen komisch. Weil es ist natürlich irgendwo auch ein Machtgefälle da. Aber lass uns mal diese ganzen realen Sachen aus unserem Fantasy Slice of Life, beziehungsweise aus unserer Slice of Life Fantasy rauslassen.
Ja, also 24 und was ich ja gedacht habe, so 37 ist eigentlich noch okay. Da ist noch nicht so krass Machtgefälle. Das Einzige ist halt, weil ich nicht weiß, was jetzt.
Ja, aber allein auch der Unterschied. Sie ist halt Supermarkt-Clerk, er ist Salaryman, das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen, allein dadurch, dass er ja dort einkauft und von ihr den Service bekommt, ist schon irgendwo ein bisschen Machtgefälle da, zusätzlich zu diesem Altersunterschied. Deswegen, ja, wie gesagt, lass uns da nicht drüber reden. Das ist halt eine Fantasie, wie viele Romance-Anime auch. Und ich finde, die Fantasie ist zum Beispiel noch besser als, ich baue mir meinen Harem zusammen.
Ja.
Und heirate jede davon.
Und das ist die Fantasie, die du mir also empfiehlst. Das ist für mich.
Du solltest rauchen, ja.
Oh Mann.
Überleg mal, wie viele Leute du kennenlernen könntest damit.
Ja, nee, so Leute will ich, glaube ich, nicht kennenlernen.
Raucher, meinst du?
Richtig.
Was ist denn das? So Leute. Raucher. Das ist einer von denen. Bleib bloß weg. Okay.
Mein für euch Titel ist Yaduga, a Witch in Mongolia. Es war so ein Titel, wo ich glaube, da könnte vielleicht auch erstmal der Artstyle einen so ein bisschen abschrecken, wo man so denkt, so okay, das ist vielleicht nichts für mich.
Ich feiere den total.
Aber ist schon einer der stärkeren Titel dieser Season. Auch eine Sainzaro-Adaption, wenn man jetzt dann auch anschaut.
Also Sainzaro liefert diese Season richtig ab.
Ja, auf jeden Fall. Und geteilte Regie. Ich hatte es erst auf dem Schirm, weil halt Yamada Naku unter anderem Regie macht, aber auch Gongora Abel. Das glaube ich, ich weiß nicht, der war glaube ich Spanier. Und der hat auch bei Sainzaro, war er verantwortlich für die Scott Pilgrim Adaption. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es kann sein, dass er das war. Aber es ist oder basiert auf einem historischen Manga, der natürlich ein bisschen historische Fiktion ist, aber auch auf echten Charakteren basiert, was halt immer ganz cool ist, gerade auch, weil es etwas ist, was Japan nicht so oft macht, weil es so ein bisschen Middle Eastern, dann natürlich auch Mongolei, was dann eher mal mit Japan überschneidet.
Es ist ja nicht nur Japan, es ist ja generell, das ist so ein bisschen blinder Fleck von der Geschichte, auch von unserer Geschichtserzählung einfach. Weil gerade was man da ja sieht, ist, dass in, was war das, 8. bis 9. Jahrhundert in der arabischen Welt Mathematik voll krass verbreitet war und die Leute richtig gut da drin waren.
Das ist 13. Jahrhundert hier.
13. Ja gut, aber wir benutzen ja heute noch arabische Zahlen aus genau dem Grund. Die haben halt, anders wie jetzt Europa, nicht das komplette Wissen der Antike, also gerade aus dem griechischen Bereich, einfach zur Seite geschoben und gesagt, das seid nicht, das wollen wir nicht. Sondern die haben das ja aufgegriffen und erweitert. Da hat die Mathematik ja große Sprünge gemacht, was allerdings ein bisschen begraben wurde.
Worum es grob geht. Also wir haben unseren Hauptcharakter Sitara. Sie ist ein kleines Sklavenmädchen in Persien. Sie ist Muslimin, als auch wird als Sklavin gehalten von Muslimen. Und in der ersten Episode wird ihr halt so ein bisschen Dinge beigebracht. Du hast ja schon gesagt, okay, damals waren viele Gelehrte oder war auch viel an Wissen vorhanden in der arabischen, persischen Welt, Mittlerer Osten, wie auch immer. Aber Ende der Episode wird sie dann von Mongolen angegriffen, die Stadt, und sie unter anderem entführt, ihre Besitzer oder wie auch immer Familie getötet und sie dann in die Mongolei gebracht, wo sie dann auch später oder ein bisschen später, Episode 2 oder sowas, Namen Fatima annimmt, um halt vielleicht ihre Rache zu üben, wie auch immer. Und wir erfahren auch so ein bisschen, okay, es spielt anscheinend noch zu zweit am Anfang, als Genghis Khan gelebt hat, aber er stirbt dann auch schnell in der zweiten oder dritten Episode und es geht dann in der Geschichte um seine drei Söhne, die danach dem Ganzen hinterlassen wurden. Ja, und dann spielt es auch so ein bisschen, was wir jetzt auch mit Tagebücher Apothekerin hatten, weil anscheinend das gefällt Lukas, hier gibt es Sklaven und ein Harem, aber das ist gut hier, denn die...
Moment, das habe ich nicht gesagt.
Die Brüder haben auch ein Harem, das heißt, es gibt auch mehrere Frauen mit irgendwie dann keine
das
Ahnung.
Das ist dein für euch Titel, nicht meiner. Du bringst hier die ganzen Sklaven an, Julian.
Ja, und genau, und dann ist es so ein bisschen, okay, Spionage für die eine Person und die eine Person will Rache üben, politische Intrigen, wie auch immer, kommt wahrscheinlich auf einen zu. Das heißt, wenn man so in die Richtung es mag, wird es halt auch so ein bisschen Court-mäßig, so wie bei Tagebücher Apothekerin, wo es halt
ich
dann...
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen der Vibe, den man bekommt.
Ja.
Finde ich aber auch gut.
Ja.
Also tatsächlich vielleicht ein bisschen weniger das Humorige, was Tagebücher der Apothekerin noch mitbringt. Aber dafür bisschen mehr Infotainment vielleicht. Also gerade dieses, wie die Sonnenuhr funktioniert und so weiter, ist so eine Sache.
Ja.
Bei Tagebüchern der Apothekerin kriegst du ja in der Regel eher gesagt, ah, das, dieser Pilz, der macht das.
Also ein bisschen Islam kriegt man ein bisschen mit, Mongolen, was da so alles war geschichtlich.
Hättest du das nicht angesprochen, hätte ich nämlich das mit dem Islam noch angesprochen, weil gerade dieser Grundsatz, und das hört man ja auch von Freunden, die Muslime sind etc. häufig, dass der Islam eigentlich grundlegend eine Religion ist, wo in der es darum geht, Wissen anzuhäufen und sich weiterzubilden. Und das finde ich eigentlich voll cool. Also das ist auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt für den Islam. Und dass das hier auch so positiv dargestellt wird, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Freude.
Okay. Ja, aber das ist dann auch meistens jetzt natürlich ein bisschen weniger dargestellt worden, weil sie ja natürlich jetzt in der mongolischen Kultur ist. Das heißt, höchstens, wenn es darum geht, okay, sie jetzt als Muslimin, das waren deine Bräuche und das ist ja ein bisschen doof oder was, wieso macht ihr das oder wie auch immer. Also nur, wenn sie mal konfrontiert wird. Aber das meiste war halt in der ersten Episode und vielleicht in zukünftigen Flashbacks oder ähnlichem. Ja, aber so auf jeden Fall. Serie bis jetzt, die 4, 5 Episoden, die wir gesehen haben, haben mir echt gut gefallen. Also Charaktere waren toll. Serie sieht auch super aus. Der Artstyle ist halt natürlich ein bisschen cartooniger.
Ich weiß nicht, von wo das kommt, aber es gibt auch noch so einen anderen Cartoon, der tatsächlich ziemlich diesen Stil hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, aber da hat er auch ein bisschen arabisches Thema, deswegen. Es gibt auch noch einen anderen Cartoon, der auch ungefähr in die Richtung geht. Aber das ist eher was Keltisches und kommt, glaube ich, aus Island oder so. Aber das sind alles Cartoons, ich beschäftige mich nur mit Anime. Also.
Das war, glaube ich, ein irisches Studio, was du meinst, kann es sein?
Ja, ja.
Genau.
Ja, ja. Das kann gut sein. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, ja, ja.
Ja, ich meinte halt aber gerade auch so, die Proportionen dann auch, sind die manchmal schon ein bisschen auch eckiger. Das ist einfach so ein bisschen. Was mir nicht so gut gefällt, das kann ich schon mal sagen, ich bin eh erstmal so Mittlerer Osten, Mittelalter, alles Wüste, finde ich auch schon ein bisschen langweilig und alles so. Aber dann wird's noch schlimmer. Oh, Steppe ist so fucking langweilig. Also Steppe und die Zelte finde ich einfach so, boah, nee, geh mir weg damit. Das habe ich auch schon so in manchen.
Ich finde es eigentlich ganz cool.
Nee, Manga, aber auch zum Beispiel das, wie heißt es denn nochmal? Den einen kurz, den chinesischen, das war dann die 3D-Adaption, die ich beredet habe, weil die spielt dann auch, weil es auch um die Mongolen geht, weil es natürlich in China spielt.
Aber ist nicht.
Fand ich auch so langweilig.
Aber ist nicht Journaling with Witch? Macht das nicht auch immer Rückbezüge zu der Wüste?
Da ist ja so kurz mal, man sieht ein bisschen, das ist das Gleiche, was ich ja auch sag bei, verdammt, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, wo alles immer die ganze, wo ich gesagt habe, ist alles Schnee, weil es in Hokkaido spielt und es auch schon, Schnee mag ich ja eigentlich, aber wenn es die ganze Zeit nur Schnee ist und weiß, ist es halt auch echt lame. Boah, jetzt fällt mir der Name einfach nicht ein, wo es hier um die Ainu-Kultur geht. Nee, ich google jetzt auch nicht dafür. Leute wissen, was ich meine. Okay. Aber das ist halt so ein bisschen, oh, irgendwie ist es halt echt einfach langweilig und da ändert sich auch nicht viel. Und auch die Zelte innen drin sind auch nicht so viel krass anders, dass da jetzt so wie irgendwie Paläste irgendwie cool anders aussieht. Ich weiß nicht, irgendwie langweilt mich das einfach richtig hart. Also, gefällt mir nicht so. Wo man sich denken könnte, okay, so tolle grüne Landschaften sind ja toll. Also, wenn du so denkst, okay, ist ja nicht umsonst, dass die Leute gesagt haben, hier Neuseeland, Herr der Ringe, einer hat einfach diese tollen grünen Wiesen und so weiter. Aber irgendwie Steppe ist halt richtig öde. Ich weiß nicht,
wir
wieso.
Wir haben Julians Hassbiom gefunden, auf jeden Fall.
Ja, ist halt echt so. Das tut mir ein bisschen leid. So, aber Sitara-Fatima gefällt mir gut. Gerade auch, was sie am Anfang gemacht haben, Voice Acting, wo dann ihr Japanisch ein bisschen gebrochen war, als sie dann in Anführungsstrichen Mongolisch geredet hat. Dass auch Mongolisch geredet wurde von auch, ich glaube, das waren so hier Wrestler oder so, also nicht Wrestler, Sumo-Ringer. Japanische Sumo-Ringer oder halt mongolische Sumo-Ringer in Japan, so ist es, glaube ich, richtig. Ja, das hat mir alles ganz gut gefallen und ich bin auf den Plot gespannt, genau wie das ausgehen wird mit den drei Söhnen, mit den drei Brüdern. Man darf natürlich nicht auf Wikipedia googeln.
Das ist wieder so ein Anime, den du dir von Wikipedia spoilern lassen kannst.
Richtig.
Sowas gefällt mir eigentlich immer ganz gut.
Ja. Darum Empfehlung für Leute da draußen, weil man das vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Aber stark.
Es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Orb, Tagebücher der Apothekerin mit einem Spritzer Vinland-Saga.
Ja.
Weil auch alle sterben. Naja, nein. Lass uns nochmal. Also, ich muss auch sagen, ich habe die ersten drei Episoden oder so geschaut und das werde ich auf jeden Fall auch weiterschauen. Es ist auf jeden Fall was, was man nicht alle Tage sieht und ist allein deswegen schon mal wert, dass man einen Blick drauf wirft. So, mein letzter Titel, mein für euch Titel ist Saga of Tanya the Evil, die zweite Staffel. Ich hoffe, dass jeder von euch das noch auf dem Schirm hat, weil ich glaube, die ursprüngliche Serie war 2015. Lass mich noch mal kurz nachschauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Nee, 2017. Auch mittlerweile fast 10 Jahre her. Wir hatten zwischendrin noch mal einen Film, der ist aber mittlerweile auch 7 Jahre her. Deswegen hier noch mal einfach das Public Service Announcement. Saga of Tanya the Evil geht weiter. Einer der originellsten Isekai, die es so gibt, meiner Meinung nach. Es geht eben darum, dass jemand reinkarniert wird als Tanya, was eben diese kleine, sehr begabte Lolli ist, die dann im, ich meine, Erster Weltkrieg-Äquivalent von dieser alternativen Welt reinkarniert wird und eben dieses typisch japanisch Salaryman-mäßige, ich will doch einfach nur ein entspanntes Leben führen. Ja, die das so ein bisschen verkörpert, aber der Gott, der sie reinkarniert hat, sagt natürlich, nee, ich habe da gar nicht so Bock drauf. Du kommst schon in den Krieg und du wirst da schon mit reingezogen. Und ja, dann startet natürlich die Rebellion gegen diesen Gott. Und das ist so der Punkt, an dem wir sind. Jetzt sehen wir ein bisschen die Ostflanke, also das Bataillon von Tanya wird dorthin beordert. Und ich glaube, der große Antagonist in dieser Season wird auf jeden Fall ein Ostkommandant von der anderen Seite, der so ein bisschen horny auf sie ist. Bin ich auch ein bisschen gespannt, wie das ausgeht. Genau, aber ansonsten sehen wir halt einfach das, was Tanya vorher auch schon stark gemacht hat. Wir sehen diesen doch recht einzigartigen Stil. Wir sehen eine Fantasy-Erster Weltkrieg-Szenario, was auch nicht alltäglich ist. Und wir haben natürlich eine richtig, richtig fucking böse Lolli, was super viel Spaß macht, weil ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon oft angesprochen habe, aber ich finde auch einfach, wir können den bösen Willen zurückbringen. Wir können auch einfach mal jemanden zurückbringen, der aus ganz niederen Motiven die schlimmsten Verbrechen begeht. Und Tanya ist eben genau so eine Figur. Sie hat halt ein bisschen mehr Tiefgang durch das, dass wir wissen, okay, es ist reinkarnierte Person und diese Person will es Gott zeigen. Aber für die Leute in dieser Welt ist das einfach wirklich eine böse Person. Nicht zu Unrecht hat sie dann auch eben diesen Titel Teufel des Rheins.
Verstehe ich nicht. Sie will doch Frieden. Sie will doch
Ja,
Waffenstillstand.
sie will. Sie will Frieden. Die anderen sollen sich doch einfach mal ergeben. Was soll denn das? Wir müssen nicht kämpfen, ihr könnt einfach eure Gebiete abtreten.
Ich muss sagen, ich konnte nicht mehr hundertprozentig natürlich alles so wissen, wie jetzt alles in der ersten Staffel im Film politisch passiert ist. Zum Beispiel hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Imperium angegriffen wurde zuerst. Das heißt, es ist eigentlich ein Verteidigungskrieg fürs Imperium. Da hatte ich keine Ahnung davon. So, aber man ist gut wieder reingekommen, ging auch ganz normal weiter. Interessantesten Aspekt finde ich jetzt eher so ein bisschen leicht, nicht den kriegerischen, sondern politischen Aspekt, als sie dann zum Beispiel erfährt,
Ja, das
okay,
auf jeden Fall.
es jetzt ein,
Gerade, dass
es
auch der
geht.
Unterhändler geschickt wird, dass eben versucht wird, einen Waffenstillstand auszuhandeln, wo wir aber natürlich auch wissen, dass das wahrscheinlich nicht zustande kommt.
Ja, also für mich der interessanteste Aspekt war dann, als es darum geht, okay, es geht um Nationalismus und nicht Ideologie bei den Kommunisten, was ja da auch andersrum spielt, dass jetzt, okay, Tanja merkt, sie jetzt
Nationalismus
mit.
ist Ideologie, Julian.
Ja, schon, was ich ganz interessant dann fand, dass es natürlich da noch mit reinspielt, weil sie ja eher so ein bisschen das Ganze neutraler sieht, auch wenn sie dem Ganzen angehört, als es dann darum geht, okay, sie könnten jetzt einen Waffenstillstand, könnten jetzt alles wieder beenden. Man wird aber dann halt nichts an neuen Gebieten gewinnen, sondern es wäre halt einfach vorher wie im Krieg. Und dass dann jetzt halt der Nationalismus so ein bisschen auch noch auf ihrer Seite reinkommt mit, okay, nee, wir haben jetzt schon so viel Blut vergossen, jetzt müssen wir halt weitermachen. Dann halt, okay, wir müssen es auch machen, um von inneren Problemen abzulenken und so weiter. Fand ich, das ist auf jeden Fall der beste Aspekt, weil gerade wenn es auch um Kämpfe geht, sind natürlich auch cool als Action-Pieces. Aber da war ich jetzt auch nicht so, okay, das ist jetzt einfach mein Highlight davon, sondern wirklich das, was jetzt da so ein bisschen dazu kommt, was ja auch, denke ich jetzt mal, so die Staffel prägen wird mit halt, okay, wir machen jetzt weiter, obwohl wir jetzt eigentlich das hätte beenden können, weil wir irgendwie unser Land, unser Volk, jetzt der General am Schluss oder ich weiß nicht, was für einen Rang der hat, auch noch irgendwie persönliche Gründe den Krieg weiterführen will, fand ich schon ganz cool. Ja, aber so viel kann ich gar nicht dazu sagen, weil sieht auch ganz gut aus, einfach weiterhin. Dadurch, dass es ja eh so lange gebraucht hat, bis es mal da ist, sollte es auch ganz gut aussehen.
Das ist, wie gesagt, eher so ein Public Service Announcement, Leute, es geht weiter, verpasst es nicht, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass für ein paar Leute das mittlerweile nicht mehr so präsent ist.
Ja, Public Service Announcement soll es auch geben mit, okay, vielleicht nicht einfach die angezündete Zigarette aufs Gras legen. Was ist da denn? Da haben wir jetzt zum Glück in der Sommersaison, glaube ich, ein besseres Bewusstsein mit Waldbränden und so weiter. Wird hier halt auch viel geraucht. Das heißt, zieht sich da auch diese Season wieder durch. Ich habe auch ganz vergessen, vorhin zu erwähnen bei Ghost in the Shell, der rauchende Roboter. Also, ich weiß nicht, was diese Season ist mit Rauchen. Also viel zu viel.
Rauchen ist einfach cool, Julian. Du solltest anfangen.
Nein. Nein, nein, nein. Selbst in Grand Blue wird, glaube ich, nicht geraucht. Da wird nur getrunken. Was? Gesauft.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Sogar in One Piece wird geraucht.
Nee, das sind doch Lutscher.
Gut, dass du aufgreifst, was ich hier hinlege. Ja.
Ja.
Nee, auf jeden Fall wichtig, das nicht zu vergessen. Das ist einer der einzigartigsten Isekai, die wir haben. Und es wäre schon wichtig, da mal reinzuschauen, weil ich glaube, es ist auch zumindest halbwegs in dieser Anime-Kultur relevant. Das ist ja auch Teil vom Isekai-Quartett. Deswegen ist das, glaube ich, auch einfach ein Titel, der eine gewisse Bekanntheit hat. Und ich glaube auch, die Popularität davon ist nicht zu vernachlässigen.
Ja, wahrscheinlich jetzt, weil es weitergeht, können sie jetzt auch im Isekai-Quartett neue Jokes machen, die darauf basieren, was jetzt in Staffel 2 passiert ist. Könnte ich mir vorstellen. Falls man wieder Isekai-Quartett geben sollte, weiß ich jetzt nicht.
Ja. Gut, und damit sind wir, glaube ich, auch schon durch mit den Themen, die wir besprechen wollten. Julian, du hast noch bestimmt eine Liste von miscellaneous Zeug, was man sich unbedingt anschauen muss.
Ja, also wir haben einen Kyoani-Titel, wo auch geraucht wird, aber eher passiv rauchen, weil ganz viel Kohle verbrannt wird oder alles einfach stickig aussieht. Bin ich noch nicht so warm geworden. Der Stil macht mich ein bisschen depressiv.
Welcher Titel?
Sparks of Tomorrow. Läuft auf Netflix.
Der läuft auf Netflix, richtig.
Ja. Ist auch dadurch, dass ja Kyoani realistischerer Stil ist, aber trotzdem so ein bisschen jetzt auch comichaftere Auflösungen und Charakteranimationen sind, bin ich noch nicht so hundertprozentig dabei. Ein paar coole Sachen sind auf jeden Fall drin. Aber da muss ich noch mal schauen, wie es sich entwickelt. Ist jetzt nicht so gut oder krass, wie ich erwartet habe, nachdem es schon so ewig angekündigt war. Juri Dienstag habe ich ja schon erwähnt. Also die beiden Titel sind eigentlich echt gut. Also so beide. Einmal Young Girls Playing Fighting Games und dann der andere Action-Titel mit I Want to Love You Till Your Dying Day. Auch wenn der ein bisschen noch langsam anfängt, aber so gefällt er mir eigentlich auch ganz gut. Für mich eines der Highlights, wo ich auch überlegt habe, ob ich das heute besprechen will, ist weiterhin Clever Test. Also vom Pacing ist der super. Also der geht halt echt schnell voran.
Ich muss sagen, da hätte ich gern ein bisschen mehr Animationsqualität und ein bisschen vielleicht cleverere Dialoge. Aber an sich ist das super solide.
Ja, also der hat auch nicht irgendwie so, dass der, weil es ein Fantasy-Titel ist, dass er so Worldbuilding so ganz ausschweifend ist, sondern einfach das, was er effizient braucht, um seine Geschichte zu erzählen, macht er. Und das finde ich super, also gefällt mir richtig gut.
Also da müssten sich einige Isekai auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Hast du schon in die zweite Staffel von Elusive Samurai reingeschaut?
Ja, also weil du gerade bei Animation warst, der sieht einfach weiterhin gut aus. Und das, was irgendwie bei Cloverworks letzte Zeit immer ist, dass sie auch so andere Dinge mit reinbringen. Also hier gab es auch ein paar Real-Life-Szenen, die halt richtig gut creepy eingesetzt wurden. Also es hat mir auch echt gefallen. Kann ich mich bis jetzt nicht beschweren. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und sonst gab es auf jeden Fall so ein paar Titel, wo ich dann so dachte, ja, sind halt nichts für Lukas. Weil Comedy-Titel. Grand Blue, 100 Girlfriends, dritte Staffeln.
Grand Blue ist sowas, das muss ich irgendwann noch aufholen. Das ist so ein bisschen wie Golden Kamuy, wo ich da sitze und mir denke, irgendwann, ja, irgendwann hole ich das auf.
Also bei Grand Blue muss ich auch sagen, die Adaption ist halt nicht die krasse Adaption, die man für einen tollen Manga erwartet hat, aber ist trotzdem halt noch lustig. Und diese Season gab es auch deutsche Weeps, die dazu kamen, wo halt so als Gag genutzt wurden. Und das war auf jeden Fall auch ganz nett. Sonst, ja, für mich halt noch als Villainous-Anime, Through I'm Inept Villainous ist einer der besseren Villainous-Anime.
Mhm.
Also,
dass man das schon so sagen muss.
Ja, ist auf jeden Fall ganz nett, aber das ist jetzt auch kein großes Highlight. Das ist jetzt auch nichts, wo ich dann gesagt habe, ey, Lukas, wenn du jetzt mal ein Villainous-Anime angucken musst, musst du den gucken. Nee, ist halt auf jeden Fall einer der guten. Aber leider gibt es ja keine richtig, richtig guten. Schade. Und sonst den Rest, keine Ahnung. Gucke ich ein paar Sachen, aber die sind nicht wirklich erwähnenswert.
Ich habe auf jeden Fall noch vor, in Kaiju Girl reinzuschauen. Die Prämisse hört sich irgendwie lustig an und ich mag irgendwie so Kaiju-Kram. Das wäre prinzipiell noch was, was mich interessiert, aber da kann ich noch nichts zur Qualität sagen, weil da habe ich noch keine Episode geschaut. Und was ich, wo ich auch reingeschaut habe, ist eine neue, ich glaube sogar schon eine Jump-Adaption mit Black Torch. Das ist so schlecht. Ich finde es so gut, dass es so schlecht ist.
Du schreibst mir halt nicht so, okay, was, Lukas, immer bist du manchmal echt random, wo du einfach irgendwas anfängst, wo ich denke, wenn ich das angucken will,
ja,
das würde ich schon sagen, das würde Lukas niemals anschauen wollen.
Es ist so ein bisschen Nostalgie, weil so in den Nullerjahren hatten wir halt super viele von genau diesem Kaliber, die an den Start gegangen sind. Und ich will vielleicht auch einfach nochmal mich jung fühlen. Aber es ist schon scheiße.
Das ist immer gut. Und dann noch als Rauskicker, weil du gerade Scheiße erwähnt hast, will ich noch mal kurz ranten. Wer auch immer für die neuesten Crunchyroll-Updates verantwortlich war, App-Updates, ich werde dich finden. Wer auch Julian, immer bitte, auf diese scheiß Idee kam.
Julian, bitte droh niemandem öffentlich in diesem Podcast. Ich will da nicht mit drin hängen. Ich distanziere mich hier mit öffentlich von Julian.
Wer auch immer auf die Idee kam, dass Crunchyroll angezeigt wird, wenn die App kommt, aber den Crunch-Sound zu machen, der halt Musik unterbricht. Was ist falsch mit dir? Und gleichzeitig auf die Apple TV-App die Schriftarten so fett dumm zu machen, wo ich denke, eigentlich vorher war das auch eine echt lesbare Schrift, auch für Leute, die halt Schwierigkeiten haben. Und och, ich habe keine Ahnung, wer sich dabei was gedacht hat. Aber speziell der Crunch, der fuckt mich ab. Also,
welcher Crunch, was meinst du?
Wenn du die App öffnest, auf iOS zumindest, dann wird halt gutes Logo gezeigt, wenn du die nicht im Rahmen gerade neu hast. Und dann gibt es so einen Krrk-Sound. Ein Crunch-Sound, weil es ja Crunchyroll ist. Und es unterbricht halt deine Musik. Das heißt noch nicht mal, dass die halt einfach der Crunch-Sound ist, aber die Musik weiterläuft, sondern es unterbricht halt für diese eine Sekunde oder sowas deine Musik oder zwei Sekunden. Und ich denke mir einfach, was soll das? Das ist absolut unverständlich, dumm und das ist nicht gut für was es ja eigentlich sein sollte. Man macht das, dass man halt, ach, das ist Crunchyroll. Die Marke Crunchyroll, dass mir im Kopf bleibt. Ja, weil ich jetzt denke, das sind richtig dumme Typen, die das da machen. Ach, ja, das hat mich abgefuckt, gerade auch mit, dass Amazon Prime jetzt auch nicht die Sachen übersetzt. Mit diesen Streamingdiensten diese Season wieder, habe ich nicht so.
Ja, Julian, musst du ein bisschen rioten. Musst du losgehen auf die Straße und gegen Netflix protestieren?
Nee, Crunchyroll, also Sony.
Ja, aber Netflix, macht Netflix gut, oder?
Netflix macht halt das Logo, aber nicht, dass sie dieses dumm.
Warte. Die Leute sind sowieso gerade angepisst auf Sony. Vielleicht findest du ja Gleichgesinnte. Vielleicht kannst du wirklich das Gesicht einer neuen Protestbewegung werden, Julian.
Und müsst ja auch wirklich, genauso, müsst jetzt wirklich die ganze Zeit anzeigen, dass der Demon Slayer-Film draußen ist. Dass ich den gucken will.
Geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, tatsächlich.
Muss das wirklich extra dafür angezeigt werden?
Weil die hatten das ja schon die ganze Zeit. Die hatten ja auch vorher, wo nur der Trailer raus war, überall angezeigt, schau dir den Trailer an, schau dir den Trailer an, schau dir den Trailer an.
Boah, es ist einfach so dämlich. Also es ist wirklich einfach.
Also da bin ich sogar komplett bei dir. Das ist den Rest, keine Ahnung, wovon du sprichst, um ehrlich zu sein. Aber da bin ich voll bei dir.
Ja, ich wette in 2 Wochen oder sowas, wenn die Android-App sich aktualisiert oder sowas, dann wirst du es merken.
Ich benutze es halt nicht auf Android. Ich habe kein Crunchyroll auf Android.
Dann ist es schon mal gut, aber zumindest auf iOS, auf der App, wenn ich
mal geöffnet habe. Anime ist bei mir so im Tier wie Filme. So, es ist schon, ich nehme mir intentional Zeit dafür und setze mich dann auch auf die Couch und gucke es auf dem Fernseher. Weil es ist einer der kleinen Luxus-Dinge, die mir als Salaryman geblieben sind.
Ja, aber mir ist eher, weil ich öfters mal so gucke, okay, ist schon die neueste Folge raus. So ein bisschen okay. Dann gucke ich mal kurz und dann kommt der Crunch-Sound und ich denke, ey, ich höre gerade einen Podcast. Wieso müsst ihr das gerade unterbrechen?
Wenn euer Antenne Akihabara-Podcast gerade durch einen Crunch-Sound unterbrochen wurde, schreibt mal einen Kommentar und schließt euch Julians Sekte an. Bewegung.
Meiner Ideologie, meinst du wohl?
Richtig, deiner Ideologie.
Ja, aber gut, das war die Summer Season 2026. So wie draußen, auch in Anime, gibt's ganz viel Rauch. Und
ja.
Wir hoffen einfach mal, dass ihr nicht auch jetzt anfangt zu rauchen, euch nicht beeinflussen lasst. Rauchen ist schlecht.
Nein, auf gar keinen Fall. Fangt nicht an zu rauchen, wenn ihr schon raucht. Wird gelaufen.
Schaut Chainsmoker Cat.
Sucht euch vielleicht wenigstens irgendein Anime-Girl hinterm Supermarkt, damit es sich auch lohnt. Aber ansonsten könnt ihr auch eigentlich aufhören. Gut. Super arrogant ist das, nicht Raucher zu sagen. So. aber ja. Ist nicht gut für euch.
Ja. Okay, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge die Demon Slayer-Filme sprechen. Das ist korrekt, Lukas.
Oh ja, habe ich Bock drauf.
Das machen wir jetzt so wie Crunchyroll. Ey Leute, nächste Folge müsst ihr reinhören. Endlich Demon Slayer-Film, weil Lukas nach Monaten den endlich anschauen durfte.
Ja, weil er jetzt endlich auf Crunchyroll ist.
Ja, weil Sonne sich gedacht hat, ey, nee.
Ich muss euch sagen, ich habe Meinungen dazu.
Ja, ich auch. Also darum, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass du nicht so schnell gucken konntest, weil ich kann auch viel drüber reden. Ich muss noch mal kurz durchskippen, so ein bisschen für ein paar Sachen, weil meine Notizen waren dann bei manchen Dingen doch noch unklar. Aber das wird gute Folge.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bis dahin. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukeohl, LUKEOHL auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bacano, Aria The Animation, One Outs, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi, Review Starlight Movie und Today's Manifold Emer Family.